Herzlich willkommen zu Folge 3 von Next. Mein Name ist Stefan Petro und ich arbeite bei A3 Deutschland. Wie ihr vielleicht wisst, geht es in diesem Podcast vor allem um das Nachdenken über Zukunft. Doch manchmal holt einen die Gegenwart ein. Als wir uns vor ein paar Wochen entschieden, einen Beitrag zum Thema Abwasser und zum Umgang mit Extremwetterereignissen zu machen, konnten wir nicht ahnen, wie aktuell das heute sein würde. Gerade lese ich in den Nachrichten, dass allein in Bayern 3000 Menschen auf der Flucht vor den enormen Regenmassen der vergangenen Tage ihre Häuser verlassen mussten. In Schwaben sind aufgrund von Überflutungen 30 Ortschaften ohne Strom. Umso wichtiger scheint es, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie unsere Infrastruktur Perioden mit sehr hohen Niederschlägen oder umgekehrt auch solche mit langer Trockenheit bestmöglich überstehen kann. Meine Berliner Kolleginnen Annette Bleich und Sophie Kaiser denken darüber von Berufswegen nach und sie beschäftigen sich besonders mit dem Konzept der sogenannten Schwammstadt. Was sich dahinter verbirgt, erzählen sie euch am besten selbst. Und damit geht's los. Hier kommt Folge 3 von Next. Wer seid ihr und was macht ihr?
Also ich bin Annette Bleich. Ich komme ursprünglich aus dem brandenburgischen Raum und habe Meliorationstechniker gelernt. Ich weiß nicht, ob die meisten es kennen. Meliorationstechniker ist ein Beruf der Be- und Entwässerung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Und habe dann ein Studium angefangen, Wasserwirtschaft. Und nach 3 Jahren habe ich dann Praktikum in Berlin angefangen. Ich habe tatsächlich im Büro gesessen mit 24 Jahren, habe mir meine Rente ausgerechnet. Und dann kam die Wende und da habe ich gesagt, juhu, alles wird neu. Ich war zu dem Zeitpunkt geschieden, hatte 2 Kinder. Und da habe ich gesagt, okay, ich nehme die Abfindung. Die hatten uns eine Abfindung gegeben für 3 Jahre. Und dann habe ich gedacht, bleib erstmal zu Hause mit meinen kleinen Kindern und so weiter. Und nach 14 Tagen hatte ich einen neuen Job. Das war für eine Bauleitung draußen in einem Anlagenbetrieb. Und wir haben dann in Pankow die ganzen Rohrleitungen erneuert. Und dann bin ich in ein Vermessungsbüro gekommen. Und dann war ich leider von 92 bis 97 zu Hause tatsächlich und habe aber in der Zeit Verfahrenstechnik noch angepasst und Geoinformationssysteme noch mal 1 Jahr rangehängt. Und danach habe ich einen Job gekriegt und seitdem bin ich in Lohn und Brot, wie man so schön sagt, war 26 Jahre in einem Unternehmen und dieses Unternehmen wurde immer weiter fusioniert. Und so habe ich tatsächlich alle 7 Jahre mal den Job gewechselt, ohne zu wechseln.
Genau, bei mir wird es ein bisschen kürzer. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung in meinem Leben gesammelt. Ich bin Sophie Kaiser, komme aus Berlin ursprünglich. Habe zwischendurch mal in Hamburg gewohnt, eine Zeit lang. Aber dann ja die Hauptzeit meines Lebens in Berlin verbracht und auch hier studiert. Technischer Umweltschutz an der TU Berlin im Bachelor und Master. Und habe während dieser Zeit teilweise im Master bei dem gleichen Unternehmen wie Annette gearbeitet, dort als Werkstudentin im Bereich Wasser. Und genau, so haben Annette und ich uns kennengelernt. Und anschließend bin ich dann nach dem Abschluss, nach meinem Master, hier zu AFRI gekommen und habe hier angefangen als Verfahrenstechnikerin und Siedlungswasserwirtschaftlerin, jetzt vor 2,5 Jahren ungefähr. Und ja, seitdem bin ich hier.
Warum hast du dich für Wasserwirtschaft entschieden als Fach? Was hat dich fasziniert?
Ja, also ich habe Umwelttechnik studiert und am Anfang im Bachelor hatten wir alle möglichen Fächer. Wir hatten Bodenkunde, Wasserreinhaltung, Umweltchemie, Ökotoxikologie. Also alles, was man sich mit Umwelt vorstellt, gab es in unserem Studiengang. Und ich muss ehrlich sagen, es ist mir schwer gefallen, dort wirklich reinzukommen, weil viele Fächer mich gar nicht so interessiert haben, außer Wasser. Ich finde es spannend, dass wir aus dreckigem Wasser aus der Industrie oder aus dem kommunalen Bereich frisches Wasser, in dem man dann schwimmen kann und später auch es trinken kann, natürlich nicht, was aus der Kläranlage kommt, aber nach der Versickerung in den Boden, ins Grundwasser, wieder Trinkwasser herstellen kann und dass man so, ja, dafür sorgen kann, dass die Ressource, die wir haben, die einfach die Basis unseres Lebens ist, diese erhalten kann und trotzdem sie nutzen kann. Also wir nutzen sie und wir verbrauchen sie nicht. Und das finde ich irgendwie magisch. Das klingt ein bisschen kitschig, aber das hat mich beeindruckt.
Perfekter Kreislauf.
Ja, es ist ein perfekter Kreislauf. Also wenn wir über Umweltschutz reden, wird oft über CO2-Einsparung geredet. Und das ist ganz wichtig. Keine Frage, Klimawandel ist ein großes Thema. Aber wenn man in Ländern des globalen Südens ist, dann sieht man, was passiert, wenn wir nicht dafür sorgen, dass Wasser aufbereitet wird, wie Krankheiten sich ausbilden. Und mich hat damals im Bachelor sehr beeindruckt, dass unser Professor der Wasserreinhaltung gesagt hat, wenn wir in einem Land dafür sorgen, dass die Menschen sauberes Trinkwasser haben, dann geht danach die Wirtschaft stetig nach oben. Das heißt, der erste Schritt ist sauberes Trinkwasser. Und dafür sorgen wir. Und damit hatte er mich. Ja. Damals als idealistische Studentin war das der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich ansetzen.
Wie war das bei dir, Annette? Also du hast ja in den 80ern wahrscheinlich studiert, ne? In der DDR, spielte dieser Umweltaspekt, spielte das schon eine Rolle oder hat man ganz anders über das Thema Wasser nachgedacht?
Der Umweltaspekt an sich, also Plastik und so weiter, spielte noch keine große Rolle, aber diese Starkregenereignisse. Sie wussten also schon um den Umstand, Starkregenereignisse sind gefährlich. Sie wollten also die Flüsse auch wieder zurück in ihre natürlichen Betten bringen. Das Problem damals war aber auch noch gewesen, die Schifffahrt war noch sehr groß. Also wenn ich dran denke, wo ich nach Berlin gezogen bin, was auf der Spree an Kohleschiffen angekommen sind von Cottbus und so weiter, ist heute ja gar nicht mehr denkbar. Und deswegen hat man dann noch davon Abstand genommen, diese Flüsse zu entgraden.
Glaubst du, dass man irgendwie klüger geworden ist über die Jahre, wie zum Beispiel Abwasserbehandlung funktioniert? Oder muss man sich das so vorstellen, dass es eigentlich vom Prinzip her immer noch sehr gleich ist? Also wenn man sich eine Kläranlage in der DDR anguckt und eine Kläranlage heute, wie schätzt ihr das ein?
Also wenn ich sage, 1989 wurde die Kläranlage Wassmannsdorf feierlich in Betrieb genommen. Damit war sie abgeschlossen.
Es ist schon interessant, dass gerade im kommunalen Bereich sich vielleicht in der Ausformung der Becken noch was ändert und es wird immer wieder weiter optimiert. Aber im Grunde ist das Prinzip das gleiche geblieben. Mhm. Also es funktioniert und es funktioniert gut. Wir haben eine mechanische Vorreinigung mit einem Rechen. Dann haben wir einen Sandfang, um den Sand zu entfernen, eine Belebung, Nachklärung und dann die Schlammbehandlung. Und dann die Vergärung und aus dem Gas, was dort produziert wird, wird dann Energie gewonnen. An dieser Stelle wird auf jeden Fall, ich würde sagen, feinjustiert, dass das Gas weiter aufbereitet wird bis zu Erdgasqualität und dann auch eingespeist werden kann. Dort ist, glaube ich, viel passiert, aber in den einzelnen Verfahrensschritten der Wasseraufbereitung im kommunalen Bereich hat sich nicht viel getan vom reinen Konzept, weil es einfach schon damals sehr gut war.
Ja. Ist unser Wasser eigentlich dreckiger geworden, unser Abwasser? Also jetzt gerade kommunale Abwässer in Städten?
Ja, also es ist nicht dreckiger geworden vom CSB, also von der Organik da drin, weil das, was in der Toilette runtergeht, das war vor 100 Jahren recht ähnlich, würde ich sagen. Es ist vielleicht teilweise etwas weniger konzentriert, dadurch, dass wir mehr Wasserverbrauch haben, in der Dusche zum Beispiel. Und das Duschwasser ist, wie man sich vorstellen kann, weniger stark konzentriert mit Feststoffen als das Toilettenwasser. Aber Medikamentenrückstände sind ein Thema. Hormone, Röntgenmittel aus Krankenhäusern, jegliche Art von Medikamente, die wir entweder in der Toilette runterspülen oder im andersweitig in Abwasserkreislauf bringen, sind auf jeden Fall ein Thema, weil Medikamente wirken nur teilweise im Körper und den Rest spülen wir aus und die landen dann im Wasserkreislauf und werden in den konventionellen Kläranlagen, wenn wir uns die normalen Schritte angucken, so gut wie gar nicht rausgeholt. Und da setzt jetzt gerade die Politik oder die Behörden an und verlangen eine vierte Reinigungsstufe. Sei es eine Ozonung, also eine starke Oxidation oder Aktivkohlefilter. Das ist das große Thema der Aufrüstung der großen Kläranlagen momentan. Ja.
Jetzt habe ich schon gelernt, das Prinzip ist relativ gleich geblieben, Abwasser zu säubern. Wie ist es denn regional? Also ihr habt ja auch schon gesagt, es gibt einfach viele Länder auf der Welt, wo Trinkwasser, sauberes Wasser ein Riesenproblem darstellt. Könnte man denn dort dieselben Kläranlagen bauen wie hier oder geht das zum Beispiel in einem wärmeren Klima einfach nicht so?
Vielleicht kann ich Anfang der 90er Jahre war ich, wie gesagt, in einem Unternehmen, wo ich Verfahrenstechnik gemacht habe. Und die haben großen Wert auf Containerkläranlagen gelegt. Praktisch eine große Kläranlage in Kleinformat. Sie wollten damit in die afrikanischen Länder. Und wenn ich so eine kleine Gemeinde habe, fällt ja nicht so viel Abwasser an. Und deswegen macht es keinen Sinn, in solchen Gebieten große Kläranlagen zu bauen, wo nichts ankommt, sondern lieber kleinere Kläranlagen machen, wo man am Ende dann wieder Trinkwasserqualität hat.
Genau, also ich glaube, es kommt vor allem auf die Strukturen der Gemeinden an. Wie Annette bereits gesagt hat, wenn man eine kleine Gemeinde hat, muss das Abwasser irgendwie gesammelt werden. Dann wird es relativ kostenaufwendig sein, wenn man dann anfängt, von allen Gemeinden, von allen Dörfern das Wasser auf eine große Kläranlage zu pumpen, weil wir dann wieder Pumpenleistung, Energie brauchen.
Genau, es gibt ja auch noch die Möglichkeiten, Pflanzenkläranlagen zu bauen. Das kann man sehr in ländlichen Räumen, das kann sogar jeder Private, wenn er genug Platz hat. Pflanzenkläranlagen sind so, dass man das Abwasser in diese Pflanzenbecken reinbringt und die Pflanzen übernehmen diese ganze Reinigung. Und die Feststoffe, die trocknen halt an der Luft und diese Stickstoffe werden von den Pflanzen auch nochmal mit aufgenommen und der Rest ist dann irgendwann trocken und Dünger.
Genau. Ja, aber in anderen Industrieländern, wenn wir die jetzt mal mit Deutschland vergleichen, also in Amerika beispielsweise ist ansonsten das gleiche Verfahren wie in Deutschland. Wir haben ja für die Auslegung solcher Kläranlagen bestimmte Normen, DIN-Normen oder DWA-Blätter. Und da gibt es dann dementsprechend in Amerika andere Normen, die unterscheiden sich aber nicht groß von den deutschen. Also im Endeffekt wird da das gleiche Prinzip dann angewendet.
Also sehr universell, sehr international anwendbar, das Ganze.
Wir haben das ganze Prinzip auch von England bekommen. Ne? Es gab ja in Berlin ganz viele Gossen und die haben ja immer ihre Abwässer auf die Straße gekippt. Und damit sind die ersten Kanäle entstanden und es wurde dann rausgebracht nach in Richtung Pankow, Richtung Wassmannsdorf, ich glaube Ruhleben, da sind Rieselfelder gewesen und dort wurden sozusagen die ersten Abwässer verbracht, verrieselt. Und das war natürlich ein geruchsintensives Unterfangen. Und dann in England, die haben die ersten Erfahrungen mit Kläranlagen gemacht und dieses Verfahren ist dann nach Berlin gekommen. Also diese Probleme mit menschlichen Abfällen ist ja schon immer gewesen. Und man muss sich einfach was einfallen lassen, wenn man große Ballungsgebiete hat, dass man nicht Krankheiten mit reinbringt. Da gab es auch bei mir im Studium dann noch so eine Anekdote. Also der Abwasserlehrer von uns, der war sehr gut. Der hat uns gefragt, warum die Schlösser auf Bergen gebaut wurden. Ganz einfach. Die haben, wenn sie eben ihre Notdurft verrichten mussten, einfach dort, wo sie gestanden haben. Und wenn es geregnet hatte, wurde der Berg wieder sauber gespült und das ganze Abwasser ging in die Dörfer, in die Gemeinden. Und da waren dann die Krankheiten.
Interessanter Aspekt ist, dass das sozusagen auch hygienische Gründe hat. Also man würde ja intuitiv auch denken, es hat eben mit Verteidigung zu tun oder mit Überblick. Aber tatsächlich ja stimmt dieser hygienische Aspekt. Also du hast ja die Luftqualität, die wahrscheinlich besser ist und die Abwasserqualität, beziehungsweise du verschmutzt sozusagen eher das, was weiter unten ist.
Dass wenn Wasser gereinigt wird und die Menschen diese Krankheiten nicht mehr bekommen, sind Menschen auch wieder leistungsfähig, weil sie nicht früh sterben und nicht krank werden und dann entwickelt sich eine Wirtschaft.
Genau, durch diese Vorgaben oder durch diese Maßnahme, dass man Kläranlagen geschaffen hat für die Menschen, hat sich die Sterblichkeitsrate verändert. Ja, also die industrielle Zivilisation, nenne ich sie mal, kann deshalb eben auch eine höhere Lebenserwartung bekommen oder hat eine, als die Leute oder die Länder, wo es da noch nicht so diese hygienischen Maßnahmen gibt. Ne?
Jetzt waren wir im Schloss, aber jetzt gehen wir wieder zurück nach Berlin. Ein Stichwort, von dem ich gehört habe, was euch sehr am Herzen liegt, ist das Stichwort Schwammstadt. Damit beschäftigt ihr euch. Was verbirgt sich dahinter?
Na, wie der Name schon sagt, Schwamm. Ne? Der Schwamm nimmt Wasser auf und kann zu anderen Zeiten das Wasser wieder abgeben. Beim Schwamm ist es so, man drückt. In einer Schwammstadt kann man nirgendwo raufdrücken, aber man kann Speicherräume schaffen, um Regenereignisse abzuwehren, also Gefahren von Regenereignissen abzuwehren für Gebäude, für Menschen. Und wenn dann wieder Trockenzeiten sind, dieses Regenwasser wieder nutzen. Früher hat man gesagt, das Wasser muss so schnell wie möglich aus der Stadt, weil es birgt Gefahren. Wenn ich zu viel Wasser habe, kann meine Straße unterspülen, meine Häuser können nass werden, Keller laufen voll und so weiter. Schnell weg, dann haben wir das Problem nicht mehr. Heutzutage durch diese extremen Wetterlagen, wir haben mal Starkregen oder wir haben extreme Trockenheit, ist man am Umdenken. Geprägt ist das in den 2000ern oder 2020, da haben die Chinesen angefangen, Sponge City, den Begriff zu wählen, um zu sagen, wir halten das Wasser lieber zurück und wenn dann Trockenheit ist, können wir es wieder nutzen. Man muss sich vorstellen, von dem gesamten Wasserdargebot, was auf der Welt ist, haben wir ungefähr 4% Trinkwasser. Und diese 4% sollten wir nutzen, so gut wie es geht. In Brandenburg ist es ganz deutlich zu spüren, wir haben einen Sandboden und dadurch geht immer mehr Grundwasser verloren durch die Trockenheiten. Wir kriegen hier auch nicht so viel Regen wie im Süden, das merkt man immer wieder. So ist es in den letzten Jahren passiert, dass der Grundwasserspiegel abgesunken ist. Im Moment gibt es noch keine Gefahren für Trinkwasser, aber wenn wir so weitermachen würden, wie wir es bisher gemacht haben, dann würde irgendwann das Wasser in Brandenburg knapp werden. Und deswegen hat man sich jetzt überlegt und man ist am Umdenken. In Berlin ist Vorreiter schon in den 90ern so gewesen. Die haben Wasser versucht, an Ort und Stelle versickern zu lassen. Eine weitere Möglichkeit ist aber, ich speichere das Wasser irgendwo und wenn ich es dann brauche, nehme ich es über Beregnungsanlagen oder Verdunstungsbecken und kann das Klima wieder so an Ort und Stelle verbessern. Gerade in der Stadt ist es gut, je mehr Wasserfläche man hat, dann wird das Klima im Sommer durch die Verdunstungskälte eben idealisiert, ne? Besser für die Menschen.
Gibt es da in Berlin irgendwie prominente Beispiele, wo man sowas sehen kann?
Also ein ganz prominentes Beispiel, was auch immer in den Fachpressen genommen wird, ist die Rummelsburger Bucht. Da sind Multifunktionsflächen. Man hat Straßen rechts und links und in der Mitte einen Streifen, wo man Bänke aufgestellt hat, Bäume gepflanzt hat, wo sich Leute, wenn schönes Wetter ist, draußen aufhalten können. Aber wenn ein Starkregenereignis ist, sind die so angelegt, dass sie volllaufen können. Marzahn hat ganz viele Regenrückhalteräume gebaut. Das sind meistens Wiesen, die tiefer gelegt sind mit Böschung. Da kann das gesamte Regenwasser hin. Das Gleiche macht man auch mit funktionalen Flächen, Spielplätzen zum Beispiel.
Das sieht man auch, wenn man darauf achtet, wenn man in Parkanlagen, gerade wenn viele Bäume da sind, dass man immer wieder diese Kuhlen sieht. Und dann, wenn man sich damit nicht beschäftigt, geht man wahrscheinlich erstmal davon aus, das ist einfach eine normale Vegetation, aber das ist aktiv so geplant. Und dass auch gerade bei Bäumen oft in so einer Kuhle stehen, weil Bäume ja auch generell mehr Wasser brauchen und das Wasser dann möglichst auch da sich sammelt, um dem Baum noch mal mehr Wasser zu spenden in Regenereignissen. Das sieht man auf Grünflächen, auf Streifen, wo Bäume stehen in der Stadt. Das ist ganz aktiv in Berlin umgesetzt worden und wird auch immer weiter umgesetzt. Und es ist interessant, wenn man das einmal weiß, dann fällt es einem überall auf.
Also wenn man das vielleicht irgendwie auf den Punkt bringen will, wäre das so, dass Städte mit größeren Amplituden sozusagen, was das Wasser betrifft, zurechtkommen. Also sehr viel Wasser auf einmal oder eben lange gar nichts, dass man irgendwie das besser abfedert, indem mehr Puffer da ist. Ne?
Genau. Also je grüner eine Stadt ist, desto angenehmer ist das Wohnen in dieser Stadt auch für die Bewohner in hohen Temperaturen. Das ist wie eine Klimaanlage. Eine Schwammstadt ist eine Klimaanlage, eine Außenklimaanlage für die Stadt.
Glaubt ihr denn, dass Berlin Stand heute gut vorbereitet wäre auf, sagen wir mal, eine lang anhaltende Trockenheit oder umgekehrt eine sehr starke Regenperiode?
Ich denke mal, es ist von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich, weil der Versiegelungsgrad in Berlin sehr unterschiedlich ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Berlin jetzt schon so ausgebaut ist, dass es für die Zukunft, wenn wir mit stärkeren Trockenheiten oder starkeren Ereignissen rechnen können, gar nichts mehr passiert. Das glaube ich nicht. Dazu sind wir zu groß, flächenmäßig.
Das sehe ich auch so. Wir haben so viele Einwohner. Also es würde jetzt nichts passieren, wenn wir mal eine längere Trockenheitsperiode über den Sommer haben. Einmalig. Jetzt sagen wir, dieser Sommer wird sehr heiß und es regnet sehr wenig. Das können wir natürlich abpuffern. Wir haben noch Grundwasserreserven. Das ist auch noch in Ordnung. Aber wenn das jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr passiert und wir diese Grundwasserreserven dann über die Regenperioden, die eigentlich da sein sollten, also im Herbst, Winter, auch noch im Frühjahr, nicht auffüllen können, stufenweise wieder, dann werden wir langfristig ein Problem haben. Und darauf sind wir, Stand jetzt, meiner Meinung nach, noch nicht optimal vorbereitet. Nein.
Ja. Gibt es Wege, wie man sich darauf vorbereiten könnte? Oder ist das auch vielleicht fast unmöglich? Weil man steht ja sozusagen dem großen Phänomen Klimawandel gegenüber. Die Stadtstruktur ist, wie sie ist. Die kann man jetzt nicht wesentlich verändern, wahrscheinlich.
Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, man kann die Stadtstruktur schon teilweise verändern. Man muss gucken, welche Flächen können wir entsiegeln. Wir werden Regen haben, auch in der Zukunft. Es ist nicht so, dass wir in Berlin und Brandenburg einfach keinen Regen haben mehr werden über das Jahr. Das heißt, wir müssen den Regen, der ankommt, wirklich versickern lassen, so zentral, so dezentral wie möglich, da wo er anfällt, um unsere Grundwasserreserven aufzustocken für die langen Trockenperioden. Und dann sind wir in der Zukunft dafür gewappnet, aber dafür muss noch viel passieren.
Dazu noch eine Anschlussfrage. Es gab neulich ja die Folge von Böhmermann über die Brücken in Deutschland, wie marode die sind. Meine Frage ist, wie sieht's denn mit dem Abwassernetz aus nach eurer Kenntnis? Ist das auch marode, gerade jetzt in Ostberlin beispielsweise?
Seit den 90er Jahren werden diese Leitungen, Kanäle saniert, neu gebaut oder eben abgebrochen.
Die Berliner Wasserbetriebe sind schon sehr hinterher.
Sie sind Vorreiter.
Sind Vorreiter. Das Kanalnetz, aber auch die Wasserwerke und die Kläranlagen zu modernisieren, zu erweitern, soweit es geht. Also da muss man schon sagen, sie sind ein Vorreiter, wie du gesagt hast, und das geht voran.
Also kein Sanierungsstau
nein.
In dem Sinne. Ja.
Die arbeiten an jeder Ecke.
Genau.
Also und meistens, wenn dann die Wasserbetriebe merken, es wird jetzt an einer Stelle gebaut, wo wir sowieso was austauschen müssten, hängen die sich mit dran und tauschen aus.
Jetzt hattet ihr gerade schon auf Brandenburg verwiesen. Da erlaube ich mir doch noch mal einen aktuellen Bezug. Wir kennen ja alle diese Situation aus den Medien. Das große Tesla-Werk in Grünheide wird eingeweiht. Die stehen da irgendwie schön im Grünen. Dann steht Elon Musk da und dann kommt die kritische Frage aus dem Publikum, wie das denn ist mit dem Wasser. Und er lacht sich halb tot, weil er denkt wahrscheinlich an Las Vegas und sagt, Wasser ist doch hier überhaupt kein Problem. Aber wenn ich euch richtig verstanden habe, so einfach ist es nicht.
Die Seen trocknen immer mehr aus. Der Sardinensee ist ein Beispiel dafür, der immer kleiner wird. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Und wenn man jetzt Tesla mit dazu nimmt, Tesla hatte sich mal einen Spezialisten, das habe ich gelesen, geholt, der behauptet hätte, er kann aus Luft Wasser machen. Also er kann aus der Luft das Wasser rausbringen. Das ist alles gut und schön, das kann man machen. Ja. Aber wenn es nicht mehr regnet, werden die Böden noch trockener und dann wird das Grundwasser noch weniger. Also ich kann nicht die eine Büchse aufmachen, der Pandora, und hoffen, dass die andere sich schließt. Also das ist zu kurz gedacht. Natürlich kann ich aus der Luft. Das machen sie in Spanien zum Beispiel jetzt schon, dass sie feine Netze spannen, um die Verdunstung in der Nacht aufzufangen als Wasser, weil sie so eine Wasserknappheit haben. Bei dem Tesla-Werk denke ich, ohne es zu wissen, die werden eine Wasseraufbereitung haben, dass sie das Wasser auch mehrfach verwenden können. Ja.
Genau, ich glaube, ich würde das mal von Tesla jetzt wegbringen. Man kann das ja größer sehen für die Industrien in Deutschland. Wir haben viele Industrien, die viel Wasser benötigen, entweder für die Kühlung, für die Dampfproduktion, für verschiedene Prozesse. Und alle Industrien in Deutschland müssen sich anschauen, wie wird mein Wasser in meiner Produktion verschmutzt? Wie kann ich Wasserströme wieder nutzen, wie Annette es bereits gesagt hat. Das heißt, ein sogenanntes Water Audit durchführen. Das heißt, gucken, wo fällt Wasser an, welches Wasser hat welche Qualität, welches Wasser kann ich dann eventuell wieder weiter benutzen in einem Kreislauf, um die Wasserentnahme zu reduzieren und auch die Wasserabgabe dementsprechend zu reduzieren, bis hin zu einem Zero Liquid Discharge, worauf wir in manchen Produktionen, denke ich, hinlaufen werden. Das heißt, dass dort Vorgaben bestehen werden von Behörden, dass gar kein Wasser mehr abgegeben werden darf. Das heißt, man hat eine gewisse Menge und die muss im Kreis geführt werden. Das ist hochaufwendig, sehr energieintensiv. Aber wenn wir mehr und mehr Wasserknappheit haben werden, wird das in manchen Bereichen der einzige Weg sein, um industriellen Wachstum und Wasserknappheit zusammenzubringen.
Ja, ein Gedanken, den ich mitgenommen habe, so aus dem, was ihr bis jetzt erzählt habt, ist ja die Dezentralität. Also sprich dafür, dass man eher auf kleinere, dezentrale, regionale Strukturen setzt, nicht die riesigen, fetten Kraftwerke, die sonst was für eine Kühlung brauchen, hinsetzt oder massivste Fabriken, die einen unglaublichen Wasserbedarf haben und alles rausziehen aus einer Region.
Genau, also ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Zukunft dann so sein wird, dass sich Unternehmen bei der Standortauswahl neuer Betriebe, neuer Produktion sich überlegen, wo kann ich eine Fabrik bauen, wo genug Wasser auch zur Verfügung steht, wo die Behörde mir die Erlaubnis gibt, so und so viel Wasser zu entnehmen.
Also Wasser als Standortfaktor.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt seid ihr ja unterschiedliche Generationen. Das haben wir schon am Anfang gehört. Du bist relativ direkt nach dem Studium zu Avery gekommen. Du hast über 20 Jahre woanders gearbeitet, hast vorher schon in der DDR gearbeitet, studiert und so weiter und so fort, warst zu Hause und alles mögliche passiert. So, meine Frage ist, seht ihr Generationsunterschiede, auch vielleicht vom ganzen Qualifikationsprofil, wie man an eine Aufgabe herangeht, dass man irgendwie das Fach anders betrachtet heute als damals? Was würdet ihr sagen?
Also ich weiß, wie andere Kollegen gearbeitet haben. Die haben teilweise nur auf dem Papier gearbeitet.
Das wollte ich auch sagen.
Und brauchten dann jemanden, der das sozusagen in den Rechner bringt. Es gibt heute noch Leute, die so arbeiten. Ich bin Gott sei Dank mit dem Computer herangewachsen, sagen wir es mal so. Ich hatte tatsächlich in meinem Studium schon einen Computer, wenn er auch nicht bei uns stand, aber er stand in der Hochschule und wir sind einmal in der Woche da hingegangen. Wir haben Programmablaufpläne gemacht bis zum Abwinken. Also ich habe dieses Computer, wie er genutzt wird, tatsächlich von Anfang an.
Ich finde es ein super Bild. Ich gehe einmal in der Woche zum Computer.
Ja.
Wenn ich heute U-Bahn fahre, hier in Berlin zum Standort, dann kann ich die Leute an einer Hand abzählen, die keinen Computer in der Hand haben zu dem Zeitpunkt, weil alle gucken auf ihr Smartphone gerade. Also das ist ja auch schon ein Unterschied.
Ja, ich glaube, ältere Generationen haben in ihrem Studium noch gelernt, mit Formeln, die sie auswendig gelernt haben, auf einem Papier eine Kläranlage von vorne bis hinten auszulegen. Das haben wir natürlich auch gelernt. Wir haben es dann am Computer gemacht. Aber was sich, glaube ich, in meinem Studium auch nochmal unterschieden hat, wir haben viele Modellierungen auch mitgelernt. Also verschiedene Programme, die man nutzen kann, um ein System relativ realitätsnah darzustellen. Und das sehe ich immer wieder auch gerade bei jüngeren Kollegen, wo ich mich jetzt mit einbeziehe, dass man da aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr auf Modelle, auf Berechnungsblätter, die man dann standardisiert hat, mit Verknüpfungen zu sehr darauf vertraut, sondern dass man vielleicht auch von diesen älteren Generationen, die im Studium noch alles per Hand gerechnet hat, mitnehmen kann, dass man das nochmal gegenprüft, was man in einem Programm berechnet bekommt. Und wenn man das dann kombiniert, dann sind wir ein ganzes Stück weiter und dann können ältere Generationen lernen, dass Programme, Modellierungsprogramme sehr nützlich sein können und teilweise viel genauer sind. Und wir Jüngeren können lernen, dass wir uns vielleicht nicht nur auf die Technik verlassen sollten, sondern auch ab und zu vielleicht zweimal mehr nachdenken sollten.
Wir haben ja diesen Slogan Making Future bei Avery. Schlägt das irgendeine Seite an bei euch? Was bedeutet das für euch, Making Future?
Was mir auch wirklich am Herzen liegt, ist, Innovation reinzubringen und Auftraggeber, die Wasserwirtschaft ist sehr konservativ, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, dort jedem Auftraggeber, mit dem ich spreche, in die richtige Richtung überzeugen, dass wir Sachen energieeffizient auslegen, dass wir, was auch im Endeffekt nachhaltiger für den Auftraggeber ist, weil Energiekosten steigen und der Auftraggeber spart dann langfristig einfach Kosten, auch wenn die Investitionskosten vielleicht im ersten Fall höher sind, aber die Betriebskosten dann nach und nach gesenkt werden können, sich das dann relativ schnell amortisiert. Ich glaube, das ist mein Ziel, dass wir nicht nur an dem Altbewährten festhalten, sondern gucken, was gibt es für Innovationen und wie können wir die Wasserwirtschaft dafür überzeugen, dass wir da mitgehen sollten?
Durch die ganzen Ereignisse, Trockenheit, Starkregen, die Leute dazu überzeugen, fällt leichter, was Neues auszuprobieren. Aber sie müssen sich trauen im Endeffekt. Ne? Das Problem ist, sie nehmen unsere Industrienorm als Gesetz. Dass das aber bloß Normen sind oder Regelblätter, Arbeitsblätter, Merkblätter, die wir haben als Unterstützung, als Vorgaben. Es ist schwierig, neue Denkansätze bei den Auftraggebern also zu wecken, dass sie sagen, ja klar, wir machen das jetzt mal.
Mehr Neues wagen.
Das krasse Beispiel ist Kanalsanierung. In Hamburg haben sie in den 70er Jahren den ersten Liner in einen Kanal reingebracht. Ein Liner ist wie so eine Gummihaut, war aus Nadelfilz, wird dann fest. Und dieser Nadelfilzliner ist heute noch aktiv und nicht kaputt. Hätte aber Hamburg damals nicht den Schritt gewagt, diese Innovation zu nehmen, würde heutzutage keiner, würden sie alle Abbruch-Neubau machen und nicht mit Liner sanieren.
Ne? Wenn dann mal Auftraggeber diesen Schritt gehen, dann folgen auch ganz viele. Ja. Dann folgt auch oft eine Regulierung danach, weil gesehen wird, das klappt ja super.
Ja, ich habe genug Material, bin durch, haben wir was vergessen.
Du hattest ja eine Frage draufgestellt, Frauen im technischen Beruf, ob das ein Problem ist.
Ja.
Ich habe tatsächlich sehr lange drüber nachgedacht. Ich habe mit meinem Vater drüber gesprochen. Mal abgesehen davon, dass in der Lehre gesagt wurde, ich kann da nicht bleiben, wenn ich fertig bin, weil ich sonst Leute von der Position geschubst hätte, die da nicht hingehören, habe ich tatsächlich in meinem gesamten Berufsleben nie gespürt, dass ich irgendwelche Nachteile habe, bloß weil ich eine Frau bin. Kann ich nicht sagen, weder in der DDR, sowieso nicht in der DDR, aber auch jetzt nicht. Also ich habe auch nie gespürt, dass ich in einem Westbetrieb gearbeitet habe und die mich spüren lassen haben, oh, du kommst aus dem Osten. Ich habe solche Unterschiede einfach nicht gemerkt. Natürlich hat man sich früher nie übers Gehalt unterhalten. Also ich muss sagen, das ist auch wieder so eine Generationssache. Als ich jung war, habe ich mich gefreut, dass ich einen Job kriege. Und heutzutage fangen die jungen Leute mit einem Gehalt an, wo ich mit 26 Jahren Berufserfahrung noch nicht mal da bin. Und da habe ich dann irgendwann für mich beschlossen, ich muss selber was ändern. Und deswegen habe ich nach 26 Jahren gesagt, okay, dann kündige ich mal. Hätte man früher auch nicht gemacht, mit 59 zu kündigen und woanders anzufangen. Da wäre man zufrieden gewesen, wenn man seine Rente noch in dem Beruf hätte machen können. Aber ich habe gesagt, okay, jetzt oder nie, ne? Und ich bin jetzt seit 5 Monaten da und ich bin zufrieden. Also die, wie man bei EFRI wahrgenommen wird, habe ich in den 26 Jahren in einem anderen Unternehmen nicht erlebt.
Würde ich auch sagen. Also ich glaube generell, ich habe auch jetzt als jüngere Frau noch nie ein Vorurteil miterlebt, weil ich eine Frau bin, auch nicht in meinem Vorgängerunternehmen. Das war eigentlich nie ein Thema, zum Glück. Oder sollte auch eigentlich selbstverständlich sein. Aber ich würde auch sagen, dass bei EFRI das nochmal anders gelebt wird. Dass es wirklich einfach egal ist, ob man eine Frau ist, ob man nicht optimal Deutsch spricht, weil man es gerade erst lernt, weil man vielleicht nach dem Studium nach Deutschland gekommen ist. Und dass einem hier wirklich viele Möglichkeiten gegeben werden, Teil des Teams zu sein und wir als Menschen gesehen werden und nicht einfach nur als Arbeitskräfte.
Und mit diesen sehr hoffnungsvollen Worten endet sie, unsere 3. Folge von Next. Ein bisschen virales Marketing für EFRI als Arbeitgeber haben wir uns einfach mal erlaubt. Aber auch sonst hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir euch inspirieren konnten, eure kommunalen Wasser- und Abwassernetze, deren Funktionieren wir ja in unseren Breiten gemeinhin als selbstverständlich voraussetzen, mit anderen Augen zu sehen. Für Anregungen, Fragen, Wünsche, Kritik erreicht ihr uns unter next@afri.com. In ein paar Wochen gibt es hier eine neue Folge. Schön, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt positiv und denkt an was Neues. Thank you.